Lift-Tour.
Ja. Es war mal einen Tag, dachten wir mal, die Lift-Tour ist am Ende. Am nächsten Tag wurde das dann so ein bisschen revidiert.
Der Piff-Fonds hat nämlich zeitgleich seine Strategie vorgestellt. Und in dieser neuen Strategie kommt Sport gar nicht mehr vor.
Das, die Frau hat mich kontaktiert und hat gemeint, der Mann braucht mal den ganzen Tag Bernd Ritthammer Golf.
Die so. Frau hat dich kontaktiert, ihr Mann braucht mal, die wollte doch mal einen Tag Ruhe haben, komm
andersrum, auf. Andersrum wäre es witziger gewesen, ne? Der Mann hat mich, es ist jetzt nicht so, dass ich den deutschen Golfer als total hip und modern und weiß ich nicht
einschätze. Man muss ja nur sagen, ich habe einen pinken Schaft am Putter und dann verdrehen Leute wie du ja auch die Augen.
Ja, ja, eben.
Also wo soll denn da das Hippe herkommen, bitte?
Naja gut, ist pink ist gleich hip? Naja. Ja,
absolut.
Das braucht man sich halt mal. Da braucht man eine eigene Folge dafür.
Und gelbe Schuhe dazu.
Pink, was?
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montagmorgen, Punkt 9 Uhr. Heute ist der 20. April 2026. Herzlich willkommen, liebe Golfgemeinde in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland und natürlich auf der ganzen Welt zu Tee Time Folge 383. Und wir fangen diese heutige Folge natürlich mit einer Torte, mit Kerzen, mit Luftballons, mit einem Orchester, was wir nicht hören können, leider ist im Nebenraum, und Feuerwerk und alles, was dazugehört an. Denn an diesem Wochenende ist er wieder ein Jahr jünger geworden. Bernd, the one and only Ritthammer, hatte Geburtstag. Happy Birthday nachträglich auch hier. An dieser Stelle nochmal.
Ah, danke schön. Das geht wirklich runter wie Öl. Ich bin jetzt quasi Mitte 30.
Schön.
Ja.
Wie fühlt es sich an?
Mit Mitte 30? Ach du. Wir hatten.
Das ist die bescheuertste Frage, die man ja, immer stellen kann. Wie fühlt weil sich es kommt an? Immer die gleiche Kacke wie.
Weiß auch nicht. Weiß ich auch nicht. Also, und ich könnte jetzt so klischeehaft sagen, man fühlt sich so, aber man ist so alt, wie man sich fühlt, so gedöns, oh. Aber dann wäre ich ziemlich alt.
Ja.
Im Moment. Also, ach du, das ist okay. Noch ja. Steht die 3 vorne. Ein letztes Mal steht die 3 vorne.
Genieß
ein
es.
Allerletztes Mal. Ja, ja.
Ja.
Und wir waren ein bisschen im Allgäu beim Wandern. Es war schönes Wetter. Also herrlich. Es war schon
auch so ein schönes Wochenende. Soll es doch sein. Und du warst gestern in der Allianz Arena. Dann ja. Können wir gleich den nächsten Bogen schlagen. Herzlichen Glückwunsch allen Fans und dem Verein FC Bayern München ist wieder deutscher Fußballmeister. Das war ja eigentlich mehr oder weniger klar. Wobei ich fand so die ersten 20 Minuten fand ich ganz okay.
Fand ich auch. Ich war das erste Mal mit meinem Sohn im Stadion.
Ja.
Und dann hat Stuttgart das erste Tor geschossen, wie wir alle ja. wissen. Und dann hat mein Sohn mich angeschaut und gesagt, oh Gott, ich glaube, Stuttgart gewinnt. Und da habe ich gesagt, ja,
ja,
ja. Und dann ging's, war es eine halbe Stunde später, sah es etwas anders aus.
Ja, ich habe es in der Stuttgarter Fußballkneipe angeguckt und bin kurz aufs Klo.
Und auf und einmal stand es 2-1.
Naja, ich bin noch beim 1-1 wieder zurückgekommen, aber dann ging das relativ schnell. Also herzlichen Glückwunsch allen Bayern-Fans, sollen ja nicht ganz wenige sein, die uns auch zuhören. Schön, war ja klar. So, jetzt kommen die entscheidenden 4 Wochen für meinen Lieblingsverein. Und dann...
Ja, was glaubst du? Was glaubst du?
Wie spielen sie es zu Ende? Es ist jetzt schon noch, das Restprogramm ist nicht so so easy. Aber was ich ja geil fände ist, diese Woche ist nochmal Pokal. Und wenn wir jetzt am Donnerstag gegen Freiburg gewinnen, schwäbisches-badisches Duell, dann könnten wir zum zweiten Mal in Folge in Berlin beim DFB-Pokalfinale sein. Und das wäre natürlich, also feiertechnisch ist das überragend, war ich ja letztes Jahr auch. Das würde mich freuen. Alles andere, ob wir Euroleague oder Champions League am Ende sogar spielen, das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Okay.
Ich, Champions League wäre natürlich toll, aber dann bist du auch wieder relativ schnell wahrscheinlich raus und weiß ich nicht. Also ich glaube, ja. So eine Euroleague-Nummer ist schon cool. Klar, um dass der Verein noch größer strahlt und dass man noch ein bisschen mehr Geld verdient und so, ist Champions League natürlich wäre es geil. Aber egal. Soll es heute gar nicht großartig drum gehen.
Vor allem, wenn du Champions League spielst, dann spielst du noch gegen Real Madrid und dann wird man wieder nur angeflamed von jeder Ecke. Weil
macht ja auch keinen Spaß.
Ja.
Hey, wie wir heute die Brücken schlagen. Angeflamed wurde auch Matt Fitzpatrick.
Oh.
Auf der US-PGA-Tour, mal kurz die Ergebnisse vom letzten Wochenende kurz abzuhaken. Er hat gewonnen im Playoff gegen Scotty Scheffler. Der konnte leider nicht das Kind in die Kamera halten, wie sonst so üblich.
Ja, vor allem, er muss jetzt ja zwei Kinder in die Kamera halten.
Es wird immer schwieriger, ne? Wie macht er das in Zukunft?
Ja,
zwei Kinder,
so
ein Pokal?
Er packt sie so am Kragen, zieht sie so hoch. Guck mal hier, Kamera, da. Und dann geht's los. Aber ich finde ja dieses, also dieses Jackett da, ne? Dieses komische, das ist irgendwie,
das karierte
ich
Ding.
Nicht so, ja, rot, schwarz kariert oder so. Finde ich jetzt nicht so.
Ja, es ist farbenfroh.
Stark. Ja.
Also mit dem grün gehaltenen Masters-Jackett kann das nicht mithalten.
Nee.
Es ist ein bisschen aufregender, es ist ein bisschen turbulenter, es ist ein bisschen bunter, es ist ein bisschen gestriffelner und gestreifter und, ja.
Aber gut.
Gut. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Für die Amerikaner läuft das bei den großen Turnieren gerade nicht so geil. Also.
Nee,
ich freue mich auf den Ryder Cup.
Gut, ich fand's, ich meine, bei den vor, ja, länger, vielen Wochen jetzt schon, bei den Players hat er den kürzeren gezogen.
Ja.
Da war es an der Ami vorne, Cameron Young, aber jetzt, ach, ich finde es schön. Ich finde vor allem, der Fitzpatrick ist so ein Typ, der mausert sich, ist fast schon zu spät gesagt, aber der fühlt sich schon richtig wohl in diesen Hexen, amerikanischen Hexenkesseln. Und der, ich finde es was witzig, weil er ist ja vom Typ und vom Aussehen ist ja überhaupt nicht der, dem man das zutrauen würde.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Frechdachs.
Ja, ja,
dem
genau.
Macht das auch nichts aus.
Nee,
der schießt dann
nicht.
Auch zurück oder freut sich innerlich einen ab und spielt dann einfach so sein Ding runter und hat er, glaube ich, im Interview auch gesagt, gesagt, hey, ihr findet das geil.
Ja.
Wenn die Amerikaner dafür Scotty rufen, das ist vollkommen okay und er hat früher auch immer Fußball oder guckt gerne Fußball und er kennt das und es ist völlig cool, wenn so ein bisschen Stadionatmosphäre ist und ruhig mehr damit und ihm macht das einfach nur Spaß.
Ja.
Und so soll es ja auch sein und so macht es ja auch Spaß. Für uns und beim Zugucken umso mehr. Und dann freuen wir Europäer uns natürlich auch, wenn jemand aus dem Ryder Cup Team das Ding nach Hause holt und dann so ein wunderschönes Jackett am Ende gewinnt. Luke Donald hat dieser Tage mit seiner Frau den Ryder Cup Platz besucht.
Hat einen Helikopterflug geschenkt
und
bekommen.
Was für ein Helikopter, lecko funny, ey, das war ja ein Maybach gefühlt.
Ich weiß, also ich kenne mich jetzt nicht so aus im Helikopter-Game, aber der hat relativ großzügig ausgeschaut.
Ja.
Ja,
also das war jetzt nicht so der übliche, das war schon so ein Luxusding irgendwie, feinstes
meinst,
Leder und...
Du meinst, das ist nicht der, den du beim Alpenrundflug buchen kannst für 399?
Nee, glaube ich nicht. Also der sah schon sehr, sehr teuer aus. Und die haben Adam Manor besucht, besichtigt. Ich glaube, auch ein paar Vice-Captains waren dabei mit dem Meterstab und haben ein bisschen nachgemessen, ob das alles so passt. Was besprechen die denn dann so ein paar Monate vor dem Ryder Cup? Hier machen wir mal ein bisschen höher, hier machen wir mal ein bisschen mehr Gras, hier hätte ich gern noch.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also
sie können ja den Platz nicht umbauen.
Nein. Es gibt sicherlich diese Treffen, wo man sich anschaut und da wird jemand, ich sag mal, hier Eduardo Molinari ist ja wieder Vice-Captain.
Der lief mit der Excel-Tabelle
genau,
schon mit.
Und,
der
und
war
der,
da.
Für den ist es natürlich hauptsächlich ein, okay, wie schaut dieser Platz aus? Wie schauen unsere Statistiken aus? Und wie muss der Platz sein, dass wir die maximale Chance haben?
Oder hat der Besuch am Ende sogar noch Auswirkungen auf die Nominierungen, weil Luke Donald und Eduardo dann dastehen mit der Excel-Tabelle und der Italiener sagt, na, hier auf der 4, da haben wir statistisch gesehen, ist für uns der Matt Fitzpatrick hier der Beste, der ist von vornherein gesetzt
ja,
oder so ähnlich. Kann das
ich
sein?
Ich glaube, nee, nicht so früh. Ich sag mal so, wenn es dann am Ende wirklich, wenn dann der letzte Platz, wenn es da zwei, drei Spieler gibt, wo du sagst, okay, die sind quasi gleich gut, da könnte ich mir vorstellen, spielt das vielleicht eine Rolle?
Ja.
Dass man sich die Statistiken anschaut und guckt, was passt besser auf den Platz, aber das Hauptkriterium ist immer, wie spielt der Spieler, wo ist er, in welchen Ranglisten und Punktepositionen und danach wird natürlich ausgewählt. Da kann Statistik jetzt nicht die Rolle spielen, da geht es schon um Leistungsstärke in dem Moment oder in dem Jahr davor, aber ich find's auch spannend. Was machen die da? Also da wird's bestimmt ganz viel Händeschütteln geben und ganz viel. Naja, ich weiß gar nicht. Da geht's glaube ich einfach nur um ein paar Videos und Fotos schießen von dem
am Ende
Ressort.
Ist es PR, ja.
Ja.
Oder vielleicht noch mal das Hotel angucken.
Ja, genau.
Sagen, wo kommen hier die Gym-Container hin oder wo
genau.
Machen wir wie, was, wann, wo.
Ja.
Und dann können sie sich langsam auch vor Ort dann drauf vorbereiten, wenn dann dieses Riesen-Event in Adam Manor stattfinden wird.
Ich glaube ja schon. Also ich weiß ja nicht. Ich würde schon sagen, dass wir da vor Ort sind.
Ich würde auch sagen, dass wir da vor Ort sind. Also,
ich schon gut.
Müssen wir jetzt schon mal. Ich strecke mal die Fühler aus, zwecks Akkreditierung. Da sollen ja angeblich nur 10 Journalisten sich akkreditieren wollen. Das heißt, da muss man wahrscheinlich echt früh dran sein. Aber in Rom haben wir es ja auch hingekriegt. Also das wird schon irgendwie klappen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Oh, oh.
Tea Time, Werbung.
Saisonstart 2026, jetzt ist es wirklich soweit. Und der Zielinski kriegt seinen pinken Putter, Herr Ritthammer. Es ist soweit. Ich hätte eigentlich heute einen Fitting-Termin gehabt. Aus Krankheitsgründen haben wir den jetzt nochmal verschoben. Aber ich war ja so angefixt, als ich vor ein paar Wochen bei der Lübbering GmbH bei LP Putter vor Ort war und mir das Ganze mal da vor Ort auch angeguckt habe. Hört gerne nochmal in die alte Folge rein. Hier nochmal ein Ausschnitt.
Und natürlich haben wir festgestellt, dass es auch für einen Maschinenbauer eine neue Herausforderung ist, ein Produkt zu haben, das an den Endkunden geht, das eben eine andere, da hier geht es jetzt wirklich, haben wir ja eben bei der Betriebsbesichtigung auch gesehen, um Details, um kleinste Sachen zu entscheiden, ist das noch akzeptabel für einen Kunden oder ist es nicht mehr akzeptabel für einen Kunden, weil wir uns eben im absoluten Premium-Bereich befinden. Und das ist auch für uns, auch für unsere Mitarbeiter natürlich ein Lernprozess gewesen, dahin zu kommen, wo wir heute sind, dass wir eben hier eine absolute High-End-Lösung für einen Konsumerbereich machen.
LP Putter. Alle Infos findet ihr bei uns in den Shownotes. Klickt mal drauf. Ihr könnt zu Hause quasi schon euren Putter konfigurieren und dann natürlich noch einen Fitting-Termin ausmachen. Aber die Dinger sind echt geil. Und ich weiß, Bernd, du bist jetzt nicht der Fan von einem pinken Schaft an einem Putter, aber ich kann
mir das wirklich richtig vorstellen, wie die dir vor Ort da die technischen Details und Feinheiten erklärt haben und warum das und das sinnvoll wäre und du einfach nur, ich will einfach nur einen pinken Putter.
So war es tatsächlich auch.
Ja, das glaube ich.
Aber ja, ich war so angefixt, dass ich gleich gesagt habe, Leute, ich möchte so ein Ding kaufen und das wird jetzt passieren. Wir müssen jetzt nur noch den richtigen Termin finden und dann geht's los.
Ich muss ja auch sagen, und ich sag das jetzt nicht, weil ich sag mal, das jetzt im Moment ein Werbepartner von uns ist, aber als ich wusste, dass wir da eine Kooperation haben mit denen und dass du da vor Ort bist, bin ich schon auch mal auf die Website und hab rumkonfiguriert. Der Konfigurator macht schon Bock.
Ja,
also der hat schon Bock gemacht.
Ja. Also alle Infos bei uns in den Shownotes, klickt mal drauf und dann gerne auch mal konfigurieren und wir freuen uns dann auch über eure Bilder, weil du kannst da wirklich völlig wild, also wie gesagt, pinker Schaft, ich bin zu Hause, das wird mein neuer Putter. Alles andere kriegen wir dann im Fitting noch raus, aber das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Also geht
geil,
mal rein.
Ja, genau, macht mal,
klickt mal drauf.
Baut mal euren Lieblingsputter zusammen und schickt uns da mal einen Screenshot davon.
Tea Time, Werbung Ende.
Großes Thema in den letzten Tagen. Ein Auf und Ab, ein Wirrwarr an Informationen. Lift-Tour.
Ja. Es war mal einen Tag, dachten wir mal, die Lift-Tour ist am Ende. Am nächsten Tag wurde das dann so ein bisschen revidiert.
Ja, am nächsten Tag war die Lift-Tour wieder die größte Tour aller Zeiten.
Ja.
Und es geht hoch und runter. Aber wir können uns ja auf eins verlassen und das sind die Journalisten, die zum Beispiel von der Sportschau da mal richtig tief reingraben.
Investigativ.
Und mal ein bisschen gucken, was ist denn da eigentlich jetzt wirklich in der letzten Woche passiert? Und das ist eigentlich das Interessante. Da geht's gar nicht nur um die Lift-Tour, sondern da geht's allgemein um diesen PIF-Fonds. Der verwaltet irgendwie, ich weiß nicht, 900 Milliarden Dollar sind's, glaube ich. Also mehr oder weniger das Doppelte eines Haushaltes der Bundesrepublik Deutschland.
Hm, schön.
So. Und dieser PIF-Fonds, das wissen wir ja, hat
übrigens,
im letzten Jahr...
Wenn du PIF-Fonds sagst, dann sagst du Doppelt-Fonds. Weil PIF ist ja schon Public Investment Fund.
Okay, PIF.
Also einfach der PIF.
Also PIF, der PIF.
Der PIF,
der PIF, der PIF, der Puff, der Puff. Der PIF hat in den letzten Jahren, das wissen wir, sau viel Kohle vor allen Dingen in Sport investiert. So, und der PIF hat letzte Woche Mittwoch, als diese ganzen Rumors losgingen, dass die Lift-Tour jetzt am Arsch ist und am nächsten Tag, oder dass in Mexiko, wo jetzt ja das Turnier war, dass da eigentlich gar keiner mehr auftieht, weil die Spieler angeblich auch kein Gehalt mehr bekommen haben und weiß da nicht alles los war. Das Hauptthema ist, und das hat die Financial Times berichtet, dass der PIF seine neue Strategie veröffentlicht hat. So. Und gepaart wurde das Ganze noch mit Aussagen des Geschäftsführers der Lift-Tour. Wie heißt der nochmal? O'Neill oder so? Scott O'Neill. Ich muss hier kurz nochmal gucken. Also Scott O'Neill hat in einem Interview bei diesem mexikanischen Lift-Golf-Turnier, hat er gesagt, beziehungsweise hat er eine Mail geschrieben an alle Mitarbeiter, weil es ja viele Spekulationen gab und so weiter und wollte erstmal beruhigen. In der E-Mail steht quasi drin, dass in Anführungszeichen unsere Saison aus seiner Sicht wie geplant weitergeht. Da gehen natürlich nicht, das ist ja kein Ausrufezeichen, sondern...
Das ist jetzt schon wenig Ausrufezeichen, ja.
Ja, also so wie es gerade aussieht, geht's mal so weiter. So. Und das Problem ist ja, das schreibt er nur von der Saison. Und dann hat er in Mexiko bei einem Interview noch gesagt, dass er davon ausgeht, dass es sein könnte, dass die Lift-Tour eine Finanzierung machen muss. Also, dass die irgendwie Kapital aufnehmen müssen. Klingt also nicht so, so wie bisher, dass der Laden in Geld schwimmt. So, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser PIF-Geschichte. Der PIF-Fonds hat nämlich zeitgleich seine Strategie vorgestellt. Und in dieser neuen Strategie kommt Sport gar nicht mehr vor. In der neuen Strategie geht es darum plötzlich, dass das Geld eher zu Hause bleibt, dass man Profit macht, dass man eher was macht, was zu Hause in Saudi-Arabien irgendwie zu irgendwas führt und nicht so wie bisher, dass man auf der ganzen Welt 1000 Sachen einfach kauft, sponsort, macht und tut, damit da draußen klar wird, dass da unten alles irgendwie großartig ist und dass man nach außen halt einen riesen Marketing- und PR-Motor am Laufen hat. Nee, in dieser neuen Strategie kommt Sport plötzlich nicht mehr vor. Und jetzt wird's nämlich spannend. Sollte dem so sein, dass der PIF wirklich sagt, wir machen jetzt demnächst hier mal die Schleusen nach außen dicht, dann haben wir echt ein Sportproblem, Leute. Dann geht's nicht nur um Golf oder die Lift-Tour. Dann geht's um so Kleinigkeiten. Darf ich vorlesen? Ja. Also, der PIF-Fonds schmeißt Geld ins Golf, schmeißt Geld in die ATP, Tennis, Männer, schmeißt Geld in die WTA, Tennis, Frauen, hat Anteile am Formel-1-Team Aston Martin und es gibt natürlich auch den großen Preis von Saudi-Arabien. Formel 1 kriegt auch jede Menge Kohle allgemein vom PIF. Wäre wahrscheinlich zu viel, wenn das wegbrechen würde, um da überhaupt weitermachen zu können. Dann Fußball, die Premier League zum Beispiel. Newcastle United, ein ganzer Club, gehört dem PIF. Würde wahrscheinlich dann auch keine Kohle mehr aus Saudi-Arabien bekommen. Was passiert denn dann? Weil das ist ja alles so hochgepumpt, da ist so viel Geld im Spiel, wenn das alles weg ist. Was passiert dann? Allgemein ist der PIF, und jetzt kommen wir zu einem noch größeren Kaliber, einer der Großsponsoren der FIFA. Deswegen, natürlich, weil die da so viel Kohle reingebuttert haben, bekam Saudi-Arabien die Fußball-Weltmeisterschaft 2034. Jetzt gehen schon die Spekulationen los, dass, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, dass zum Beispiel gar nicht die ganzen Stadien, die da jetzt versprochen wurden, gar nicht neu gebaut werden, sondern vielleicht nur 3-4. Oder vielleicht die ganze Fußball-WM 2034 nicht mehr stattfinden kann, geschweige denn andere FIFA-Sachen, weil da wird ja alles mit diesem Geld aus Saudi-Arabien irgendwie finanziert. Kampfsport interessiert mich jetzt nicht so großartig, aber da ist wohl auch der PIF relativ stark. Und jetzt kommt das Schlimmste. Aus meiner Sicht. Dem PIF gehört nämlich noch ein anderer Laden, den wir alle kennen. Alle. Und jeder von uns, würde ich fast wetten, hat irgendein Produkt davon zu Hause. Wenn der PIF keine Kohle mehr raushaut, wobei in dem Fall wird es wahrscheinlich jemand anders abkaufen können, aber die Gefahr, dass sich was ändert, ist groß, denn dem PIF-Fonds gehört EA Sports.
It's in the game.
Computerspiele.
Krass.
So, all das spielt in dieser neuen Strategie, die offiziell irgendwie öffentlich vorgestellt worden ist, angeblich gar keine Rolle mehr. Es ist alles noch nicht so richtig bestätigt und es, bitte, jetzt nicht gleich wieder anfangen, weil jetzt in der Zwischenzeit vielleicht wieder irgendwo neue News rausgekommen sind und so. Das ist jetzt Stand heute, an dem Montag, wenn wir aufzeichnen. Das ist das, was gerade so an Rumors durch die ganze Welt eiern. Und es ist noch nicht gesagt, dass die Lift zumacht. Es ist noch nicht gesagt, dass die FIFA ein Problem kriegt. Es ist gar nichts gesagt. Aber das hängt da alles mit drin. Und das könnte unter Umständen schon zu einem, für den Sport weltweit, das ist eine Lawine, wenn die lostreten. Das wird richtig scheiße.
Also ich könnte.
Also sehr wir immer abgekotzt haben darüber, dass das alles natürlich hier, wie sagt man, schön waschen von
Greenwashing, Sportswashing, Imagewashing.
Das ist alles Kacke und da sind wir alle wahrscheinlich alle eine Meinung, aber am Ende haben wir ja auch immer gesagt, Leute, dürfen wir nicht vergessen, ohne die geht's halt auch nicht mehr.
Ja.
Das ist die traurige Wahrheit.
Also, wenn das tatsächlich so eintritt und dass sie sagen, okay, das Sportthema, das haben wir jetzt auch, was heißt versucht und es hat nicht geklappt, stimmt ja nicht. Es hat ja in gewisser Weise schon ein wenig geklappt. Also ich würde schon sagen, wenn ich mir jetzt überlege, wie man so über Saudi-Arabien vor 15, 20 Jahren überlegt hat oder nachgedacht hat oder vor 10 Jahren, das ist jetzt, finde ich, nicht mehr so ein schwarzes Tuch irgendwie, oder? Also es ist normaler, darüber zu reden, dass in Saudi-Arabien irgendwie ein Sportevent stattfindet. Es ist normaler zu sagen, da kommt Geld aus Saudi-Arabien. Das ist jetzt,
du guckst es dir trotzdem an und hast es vielleicht dir mit anderen Augen angeguckt. Aber auf der anderen Seite müssen wir ja auch ehrlich sagen, als wir damals vor ein paar Wochen nach Bahrain geflogen sind, gab es schon die ein oder andere Nachricht unserer HörerInnen. Ey Leute,
Also,
bleibt doch bitte bei dem BMW International Open zu Hause. Und jetzt müsst ihr da runter. Klar, also es ist ja immer das Problem, du bist da immer am Diskutieren, aber auf der anderen Seite wären wir jetzt auch alle doof traurig, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, was dann passiert, wenn jetzt diese ganzen Geschichten nicht mehr so stattfinden wie früher.
Also ich, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn die wirklich sagen, sie ziehen da kein Geld mehr raus, pumpen da kein Geld mehr rein.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass so Sachen wie, weil du jetzt natürlich, ich glaube, ich meine, für die das Größte ist immer noch sicherlich FIFA und WM und Gedöns. Das ist sicherlich was, wo ich sagen könnte, da,
das ziehen sie auch durch.
Das ziehen sie natürlich am ehesten durch, auch weil ich da glaube, da sitzen bestimmt in Saudi-Arabien sehr, sehr viele sehr reiche Menschen, die natürlich trotzdem diese prestigeträchtigen Events bei sich haben wollen. Aber das ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, als zu sagen, ich investiere in einen Sport, der auch quasi fast gar nicht im eigenen Land stattfindet.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es sicherlich eine Trennung. Und wenn die sagen, sie entscheiden sich, da einen anderen Weg zu gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Sportarten, was auch dann LIV wäre, und dann auch natürlich auch eine Aramco Series, also auch die Damen ja beim Golf, sowas wie Tennis, Formel 1 vielleicht auch, dass sie da dann natürlich als erstes vielleicht ihr Geld nicht mehr investieren. Weil sie sagen, ja gut, passt schon, braucht man nicht unbedingt. Hat auch vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ich glaube schon, aus der PIF-Sicht hat jetzt die LIV-Tour nicht ganz so vielleicht funktioniert, wie sie sich das erhofft hätten. Also ja, sie haben nicht ganz so alle überholt und sie haben die PGA-Tour nicht in die Knie gezwungen.
Gar nicht. Also da muss man auch mal ehrlich sein. Muss also man auch das, mal ehrlich sein. Wenn du jetzt dieses Mexiko-Turnier dir angeguckt hast, dieses Video, wo Bryson sagt, wir spielen normalerweise auf anderen Wiesen. Also der Platz war wohl nicht so geil hergerichtet oder geht vielleicht auch nicht aufgrund der Wetterbedingungen vor Ort, wie auch immer. Aber der hat ja auch dann am Sonntag gesagt, er spielt nicht weiter. Er hat angeblich was am Handgelenk, aber irgendwie gehen dann natürlich auch gleich wieder die Spekulationen los, dass er einfach keinen Bock hatte, auf dieser Wiese zu spielen. John Rahm übrigens hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ich meine, es gibt diese zwei, drei Events, die richtig gut laufen. Ne? Du hast Australien, bombastisches LIV-Event. Du hast Südafrika, was ja richtig, richtig gut war.
Ja.
Auch das Turnier in Valderrama kam, glaube ich, immer ganz gut an in Spanien. Aber ich glaube, die meisten auf dem Kalender sind eben eher wenig besucht. Und
Es ist irgendwie ein Zusatz. Es ist eine Alternative zum Gucken. Aber es ist jetzt nicht die ernste Konkurrenz, die parallel läuft, weil es ja auch nicht so viele Events sind. Bei der DP World Tour oder bei der USPGA Tour hast du verlässlich mehr oder weniger jede Woche ein Ding. Und wenn du dich dann zu Hause auf die Couch schmeißt, dann machst du den Fernseher an und guckst Golf. So, die LIV Tour kommt irgendwann mal dazu. Ich habe nie eine Ahnung, wann, wo, was passiert und bin dann immer, wenn ich den Fernseher anmache, ach, guck mal, LIV Tour ist wieder.
Ja.
Weißt du, das sind ja nicht, es ist ja nicht jede Woche. Es sind auch einfach nur ein paar Turniere im Jahr. Und irgendwie passt es ja dann auch nicht. Du kannst nicht dann so anstinken. Wenn das mal läuft, gucke ich es mir auch an. Ich habe immer noch so ein bisschen das Thema, dass ich mit diesen Teams-Geschichten nicht klarkomme. Ich brauche das nicht. Ich glaube, das war ja auch eine Idee. Also zu sagen, wir haben eine Alternative, indem wir Teams haben. Und wir können mit den Teams noch hier Merchandise, T-Shirts verkaufen und Mützen, Caps und keine Ahnung, Marken aufbauen. Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht passiert. Also ich kenne keinen, der eine Kleeks-Mütze hat oder so.
Nee. Also.
Oder ein Trikot, so wie beim Fußball.
Ich meine, ich sag mal so, ich fand es zumindest, sie haben es ja wirklich alternativ, sie haben was Alternatives gemacht und Teamswertung, Shotgun, 54 Loch, kein Cut. Also es war ja wirklich schon was Neues und Besonderes, immerhin.
Ja.
Das war ja eigentlich,
keine Frage.
Es war ja besser als das Gleiche zu machen auf einer anderen Tour wie alle anderen. Deswegen, das fand ich schon ganz gut.
Ja.
Wenn ich jetzt Stand heute, 20.04.26, wenn man zwischen den Zeilen liest und ich jetzt eine Schätzung abgeben müsste, dann würde ich sagen, okay, ja, 26 haut noch hin, aber was da nächstes Jahr passiert, steht mit sehr, sehr großem Fragezeichen da. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel gerade nicht, wie die Vertragslaufzeiten von den großen Spielern, John Rahm, DeChambeau, Cameron Smith, Jerky Neiman, wie diese Vertragslaufzeiten gerade noch sind, weil das kann natürlich schon, ne, wenn dann Ende 26 ist und da ist eine Unsicherheit da übers Funding und dann sagt einer der großen Spieler noch, nee, das passt hier nicht mehr, ich gehe, ich glaube, dann kann das halt auch ganz schnell. woanders hingehen.
Also es gibt ja auch jetzt schon dieses Titanic-Foto, wo vorne Patrick Reed und Köpka stehen und daneben sind noch zwei so Schatten, wo man dann überlegt, wer könnten die nächsten Spieler sein, die sagen, okay, wisst ihr was, bevor die Titanic hier untergeht, stellen wir uns vorne auch nochmal hin und machen dieses romantische Foto und Celine Dion singt im Hintergrund. Yo, also sobald Bryson weiter sauer ist, John Rahm ist, finde ich, so, keine Ahnung, der verhält sich sehr strategisch, finde ich. Der ist auffallend ruhig, beziehungsweise will, glaube ich, gar nicht sich da groß äußern, will sein Ding da irgendwie durchziehen. Natürlich verdient er ein Schweinegeld und ist irgendwie happy. Aber selbst auch diese ganzen Ryder Cup-Geschichten, da kommt ja nicht viel. Ne? Also
ich habe das vor ein paar Tagen erst mit jemand besprochen, dieses Thema, auch John Rahm vor allem, weil ich würde nicht so weit gehen und sagen, er ist eine tragische Figur in der ganzen Sache, das gar nicht, aber ich finde, wenn man John Rahm im Interview sieht, der schaut, finde ich, extrem unglücklich aus. Also und er sagt, also das, was er sagt, inhaltlich, ne, das ist ganz klar vorher geplant, abgesprochen, geskriptet.
Ja.
Er hält sich da, glaube ich, eiskalt an seinen Vertrag.
Ja.
Ne, deswegen sagt er auch nichts, deswegen kommt auch, nee, ich bleib meinem Vertrag treu, Punkt, weil wahrscheinlich ist das 5 Minuten vorher noch vom Manager, du musst das sagen, wenn du das anders formulierst, dann haben wir ein Problem mit unserer Kohle. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, das ist bei der Lift-Tour auch ein bisschen auffallend. Also ich meine, wir müssen ja auch mal ehrlich sein. Martin Keimer war bei uns zu Gast und was der über die Lift-Tour gesagt hat, war ja das Größte, was man sich vorstellen kann. Also da war ja alles geil. Da musst du als Spieler natürlich schon machen, verstehen wir ja auch. Aber du merkst schon, dass das immer eine PR-Veranstaltung ist. Jeder Journalist, der auch mal was dagegen fragt, kriegt eine vorher mehr oder weniger ausgemachte Antwort um die Ohren geballert.
Ja, und ich habe so das Gefühl bei John Rahm, und ich werde es nie beweisen können und ich werde es auch nie wirklich erfahren, aber mein Empfinden bei John Rahm ist, dass er, glaube ich, tendenziell bereut, dass er den Schritt getan hat, aus innerlich. Ich denke, die haben sich halt damals wegen des Geldes dafür entschieden. Da hat sicherlich auch Management eine große Rolle gespielt.
Ja.
Weil wenn dann halt ich weiß nicht, was hat er gekriegt? Für knapp eine halbe Milliarde, also 400-500 Millionen waren es ja, glaube ich, oder?
Ja, also schon bei 300 an, die Gerüchte.
300-400 Millionen.
Also auf jeden Fall genug.
Und das Management, was kriegt Management nochmal 10-20% davon?
Auch genug.
Also deswegen, da muss man ja, da darf man ja nicht vergessen, das ist ja nicht der Athlet John Rahm, der dann entscheidet nach einem verpassten Cut auf der PGA Tour irgendwann vor 3 Jahren, ich gehe jetzt zur LIV, ich habe keinen Bock mehr, sondern das ist ja, läuft ja anders hin im Hintergrund. Und ich glaube aber, wenn ich ihn mir anschaue in den Interviews, wenn er so, auch wie er so redet, als er wurde ja doch da vor ein paar Monaten mal gefragt, ja, du hast jetzt so und so viele Top Tens in Folge, ist ja mega stark, wo er dann auch sagt, ja, muss man ja alles in Relation sehen. Also der ist sich, glaube ich, schon sehr, sehr bewusst, was man da irgendwie so von seiner Leistung hält. Und ich glaube, das geht halt natürlich schon gegen seinen extrem sportlichen Ehrgeiz, den er hat und das, was er erreichen will. Deswegen habe ich es auch damals bei ihm einer von denen, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, dass er den Schritt geht, weil er doch eigentlich genau an dem Punkt war, ich werde hier der neue Rekordjäger. Ich bin neben Scotty Scheffler und McIlroy der beste Spieler der Welt und will eigentlich besser sein als die und ich will Majors gewinnen. Und dann macht er den Schritt. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, damals schon.
Und also wir müssen gucken, wie es weitergeht, aber da ist viel in Bewegung und da wird in den nächsten Wochen bestimmt noch einiges passieren und dann gucken wir mal, wie es mit der LIV weitergeht nach der Saison. Also klar kann die Tour noch mal ein bisschen Geld aufnehmen wahrscheinlich, aber so lange wird das auch nicht halten und dann werden auch die Spieler unruhig. Also wenn das wirklich stimmt, dass die kein Gehalt bekommen haben, dann kannst du gar nicht rennen.
Naja, man darf ja nicht vergessen, ne? Ich meine, jeder der Spieler, der hat ja trotzdem, die kriegen das ja mit.
Ja, klar.
Und dann kommt die E-Mail oder der Anruf von dem CEO und sagt, nee, alles gut, wir haben das für dieses Jahr gesichert, aber das vermittelt ja alles das Gefühl, da passiert viel im Hintergrund, von dem wir nichts wissen und ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wie meine Jobsicherheit ausschaut. Und ich meine, wenn dann auf einmal Überlegungen kommen, auch wieder Managements involviert, so wir sollten nochmal überlegen, ob wir hier wirklich bleiben wollen, dann kommt Unsicherheit und dann kann das ganze Schiff, die Titanic, untergehen.
Also zumindest schon mal ein kleines Löchlein ist im Bug.
Ja.
Kleiner Eisberg war im Weg. Jetzt mal gucken, was passiert. Gibt es denn einen Hammergag der Woche? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Ja, ich war ja auch lange nicht dabei.
Du warst ja ewig unterwegs immer.
Immer unterwegs.
Jet Set. Letzte Woche hattest du eine Tagesbuchung.
Ja. eine Tagesbuchung.
Haben wir drüber gesprochen? Ich habe Flo gefragt. So, Bernd hat mir gesagt, er hat eine Tagesbuchung. Fängt das an? Musst du morgens Frühstück machen? Musst du nur mal kurz das Haus polieren? Musst du den, was machst du da? Das
hört sich an wie so ein Day-Spa.
Ja, wirklich?
Nein, ich hatte einen Schüler, der, also das, die Frau hat mich kontaktiert und hat gemeint, der Mann braucht mal den ganzen Tag Bernd
Moment,
Tamer Golf.
Die so. Frau hat dich kontaktiert, ihr Mann braucht mal... Die wollte doch mal einen Tag Ruhe haben. Komm,
andersrum wäre es witziger gewesen. Ne? Der Mann hat mich kontaktiert. Die Frau braucht mal den ganzen Tag Bernd Ritzhammer.
Die Frau sagt dir, dass ihr Mann mal...
Nein,
was
also
hat die Frau
ich
an den Tag
das,
gemacht.
Ich hatte das tatsächlich jetzt zweimal letzte Woche, dass ich, also das war, ist jetzt ein oft Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk so und so. Ein Tag mit Bernd. Oh. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei denken.
Und es hat ein bisschen was Erotisches.
Ja.
Bisschen. Also, die Frau möchte, dass du mit ihrem Mann
eine gute Zeit hast.
Ja, wenn ihr euch noch besser versteht, mal gucken, was als nächstes so auf
Also, das hatte ich unter anderem letzte Woche Montag, war ich dann den ganzen Tag am Golfplatz mit dem Herrn.
Den ganzen Tag?
Den ganzen Tag.
Also, oder fängt es dann mit so einem schönen Frühstück zusammen
an?
Nein, oder?
Aber nein. Also, man trifft sich, dann wird der halbe Tag trainiert, dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen ohne Kerzenlicht.
Okay.
Und dann geht's auf die Runde oder andersrum. Also 18 Loch plus 3,5 Stunden Training mit Mittagspause. Und das ist schon immer ganz cool, weil der Unterschied eben zu klassischem, sag ich mal, man bucht eine Stunde, ist, man kann halt einfach mal, man hat Zeit. Man hat Zeit und man kann mal in Ruhe das Golf bearbeiten und besprechen und hat keine Eile und das ist eigentlich schon...
Kann sich mal kennenlernen. Und fragt dann die Frau danach auch, wie es war, oder... sie ist ja eigentlich der Auftraggeber dann.
Ja, also in dem Fall hat mich die Frau nicht mehr gefragt, wie es war, aber der Mann war sehr zufrieden und
Mal seine Frau schicken.
Ja, und bei den anderen war die Frau aber mit dabei. Und dann waren die quasi, haben die es zusammen gemacht.
Ach so, ich dachte, sie ist ja so mitgelaufen.
Nein, Golf. Also das war dann einfach, die waren zu zweit und also das war cool.
Okay. Also und aus diesem Grund gab es natürlich keinen Hammergag der Woche, den wir heute natürlich dementsprechend mit Freude nachholen werden.
Finde ich sehr schön übrigens, weil wir hatten doch vorhin hier, ich schlag die Brücke, Real Madrid, Spanien, Valderrama, also Spanien.
Spanien, okay.
Spanienwitz, von dem Raphael, Dankeschön an dieser Stelle.
Gracias.
Wie heißt die spanische Friedensgöttin?
Die spanische Friedensgöttin heißt natürlich...
Elfriede.
Ja. Gut.
Ja.
Schön.
Ja.
Wie steht's eigentlich bei unserem Großprojekt 2026 bei unserer 500 Bälle für ein Hole-in-One-Challenge aus? Da kriegen wir natürlich immer noch Post. Viele neue Bewerbungen sind reingekommen, unter anderem eine Riesenpräsentation per Mail vom Golfclub Owingen-Überlingen.
Bodensee, ne?
Bodensee unten.
Bodensee.
Von der lieben Silke. Ganz, ganz großartig, eine ganz tolle Präsentation, mehrere Seiten, tolle Bilder, warum es am besten bei Ihnen passieren soll und so weiter und so fort. Für alle, die jetzt vielleicht gerade erst zugeschaltet haben, der Bernd Ritthammer braucht ja immer eine neue Challenge und deswegen haben wir eine neue, beziehungsweise nicht wir, sondern das kam von euch da draußen, der Vorschlag, 500 Bälle, ein paar drei. Und Flo und Bernd versuchen gleichzeitig, also jeder hat 250 Bälle, dort dann ein Hole-in-One zu schlagen. Und für dieses Vorhaben brauchen wir natürlich Platz. Einen Platz, ein paar drei, was wir mehr oder weniger einen ganzen Tag irgendwie sperren dürfen. Da wollen wir natürlich dann auch für euch da draußen eine Riesenparty drumherum machen. Also da haben wir schon so ein paar Ideen. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, übernächste Folge, also in 2 Wochen, gibt es dann die Entscheidung. Wo findet das Ding statt. Aber danke auf jeden Fall für alle, die sich auch in der Zwischenzeit gemeldet haben und sich fleißig bewerben. Es ist krass. Also aus ganz Deutschland kommen, auch Österreich hat sich schon gemeldet. Also wir bekommen fleißig Bewerbungen und alle ganz toll. Und natürlich ist es schwer, da eine Entscheidung zu fällen. Am Ende müssen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Logistik achten. Am Ende müssen wir auch ein bisschen gucken, wie das für uns drei irgendwie dann auch gut funktioniert. Aber übernächste Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde, wird die Entscheidung veröffentlicht.
Man kann vielleicht vorwegnehmen, dass es, also wenn es denn passiert, wird es wahrscheinlich im Oktober passieren, ne?
Ja, hinten raus. Weil wir brauchen echt noch ein bisschen Zeit. Also wir wollen da wirklich jetzt nicht einfach nur 2 Kameras hinstellen und euch das dann danach irgendwie präsentieren, sondern das soll ein Happening sein. Also alles andere macht ja auch keinen Sinn. Das soll richtig Spaß machen. Ihr sollt was davon haben, wenn ihr da hinkommt. Ihr sollt da auch easy peasy hinkommen. Das ist ja auch schon mal eine Challenge, ne? Passt ja auch nicht überall ganz gut. So, und wenn wir dann drumrum noch ein bisschen Action haben, vielleicht den einen oder anderen Partner, wo ihr dann vielleicht auch was ausprobieren könnt, was kaufen könnt, was trinken könnt, was essen könnt und so weiter und so fort, dann wird's, glaube ich, eine geile Nummer. Und am Ende wollen wir das natürlich dann auch noch für einen guten Zweck machen und eine Charity noch dem Ganzen umhängen. Und dafür brauchen wir einfach ein bisschen Zeit.
So ist
und
es.
Nichts wäre beschissener, glaube ich, wenn wir jetzt schon sagen würden, das ist in 4 Wochen. Ich meine, der Herbst kommt dann auch wieder schneller als gedacht, aber wir lassen uns da schon noch mal ein bisschen. Mein,
der Herbst steht quasi vor der Tür, ne?
Ja klar, der klopft schon wieder. So, das war's für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die kleine Geburtstagssause mit Bernd Ritthammer. Nächste Woche Tea Time 384. An der Stelle können wir vielleicht schon mal auch verraten, die 400. Folge findet während der German Challenge statt. Ja. Im Wittelsbacher Golfclub. Ja. Dort feiern wir großen Geburtstag. 400 Folgen Tea Time, der Golf-Podcast. Boah. Mein Gott.
Boah. Das ist schon Wahnsinn. 400, ey.
Ja. Und nächste Woche feiern wir noch einen anderen Geburtstag. Oh, hey, heute sind da Brücken drin. Alter! Nächste Woche 50 Jahre Golfhaus. Oh. Wissen auch nicht so viele, wie jung das Golfhaus tatsächlich schon ist. Großes Jubiläumsjahr, Riesensause, ganz viele tolle Aktionen. Und wir haben uns mit dem Geschäftsführer getroffen und haben in der Golfhausfiliale in Stuggi, bei mir zu Hause quasi, haben wir eine ganze Folge aufgenommen über die Geschichte, über das, was bei Golfhaus alles so auch hinter den Kulissen passiert. Warum das da so besonders ist, wer da eigentlich so arbeitet zum Beispiel, das ist auch vielen gar nicht bewusst, ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Unheimlich spannende Folge, geht auch ein bisschen um Business und so weiter und so fort. Wie kriegt man die Trends mit? Auf was stürzt man sich dann? Wo glaubt man, kauft der deutsche Golfer oder auch der österreichische Kunde sein Zeug? Im Sinne von, das haben wir in der Folge auch besprochen, auf was steht denn der deutschsprachige Golfer? Und da gibt's schon krasse Sachen. Also im Sinne von, Alter, sind wir langweilig.
Ja, will ich gar nicht so genau wissen, ehrlich gesagt, weil das würde, na gut, wobei ich habe, es ist jetzt nicht so, dass ich den deutschen Golfer als total hip und modern und weiß ich nicht, einschätze.
Man muss ja nur sagen, ich habe einen pinken Schaft am Putter und dann verdrehen Leute wie du ja auch die Augen.
Ja, ja, eben.
Also wo soll denn da das Hippe herkommen, bitte?
Naja gut, ist pink ist gleich hip? Naja. Ja,
absolut,
das braucht man sich halt mal. Da braucht man eine eigene Folge dafür.
Und gelbe Schuhe dazu.
Pink, was? Gott, oh Gott.
Habe ich dir mal, es gab doch mal, als Foodjoy mal angefangen hat, dass man seine eigenen Golfschuhe designen konnte.
Ja, My Choice.
Ja. So, das ist ja auch schon wieder 15 Jahre, 20 Jahre her oder so. Hast du mal gesehen, wie ich das gemacht habe? Wie mein Schuh damals wirklich aussah? Habe ich das mal gezeigt?
Ich glaube nicht.
Soll ich?
Ja, bitte.
Soll ich wirklich?
Ja.
Willst du mal sehen?
Ja.
Okay, warte kurz. Muss ich kurz gucken, aber das Bild habe ich noch.
Oh Gott.
Foodjoys in 3 Farben.
Das ist schon scheiße.
Die Spitze war gelb.
In welcher Welt passt gelb und lila zusammen?
In meiner. Weil man einfach da mal sagen, und ich habe dazu dann auch immer, ich konnte dann immer aussuchen, ich hatte natürlich dann eine passende gelbe Hose oder eine lilane Hose.
Oh Gott, nein.
Ja, man muss sich auch mal trauen, Alter.
Gürtelfarbe?
Immer weiß, glaube ich. Okay. Oder völlig neutral. Mhm. Aber das ist ein guter Ansatz. Da wäre natürlich immer die Gegenfarbe nochmal gut gewesen. Ja, also ja, lila Hose, genau. Gelber Gürtel. Und demnächst halt pinker LP-Putter.
Putter, ja.
Ja.
Na gut.
Ja, es wird eine gute Saison. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, ja.
Vom Feeling her.
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Wie gesagt, nächste Woche 50 Jahre Golfhaus mit dem Geschäftsführer auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und bis nächste Woche. Glückt die Glocke. Drückt die Glocke. Followt uns auf allen Podcast-Plattformen. Lasst auch gerne mal was auf YouTube zurück. Da bauen wir gerade ja erst alles auf.
Kommentieren.
Kommentiert, liked, followed. Was kann man nicht alles machen? Und wie gesagt, Tea Time auch als Video auf Spotify und auf YouTube und demnächst wahrscheinlich auch auf Apple Podcast. Wir sind dran. Es gibt kein Ende an neuen Ideen. Bis dahin, nächste Woche sind wir wieder da. Auf Wiedersehen.
Tschüss.